Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Diese Folge unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, weil sie nicht wie sonst üblich in der ruhigen Atmosphäre eines Büros aufgenommen wurde, sondern auf der Messe ISH am Stand des Alfons W. Gentner Verlags. Dort hat Joachim Berner, Chefredakteur des Gebäudeenergieberater, im Rahmen einer Reihe von Expertentalks mit Jan Kawatzki gesprochen. Dieser ist Bereichsleiter energieeffiziente Gebäude beim Ökozentrum NRW und somit ausgewiesener Experte, wenn es um gesetzliche Rahmenbedingungen rund um die Energieberatung geht. Mit Joachim Berner hat er unter anderem über den aktuellen Stand beim GEG und bei den Fördermaßnahmen diskutiert und dabei auch einen Blick auf mögliche künftige Änderungen gerichtet. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Expertentalk vom Gebäudeenergieberater. Mein Name ist Joachim Berner. Ich bin Chefredakteur bei der Fachzeitschrift. Mit mir habe ich den Herrn Jan Kawatzki vom Ökozentrum Nordrhein-Westfalen. Unser Thema ist heute Gebäudeenergiegesetz oder nennen wir es mal Rahmenbedingungen für den Heizungsmarkt, weil es gibt ja nicht nur das Gebäudeenergiegesetz, es gibt auch die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Es ist auch viel im Schwange. Wir haben einen Regierungswechsel. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, was war. Wir wissen, was ist. Die letzten, zwei, drei Jahre im Heizungsmarkt waren schon geprägt von Förderdiskussionen. Ich weiß nicht, ob das Ihr eigentliches Geschäftsfeld beim Ökozentrum in NRW ist, Förderberatung, aber Sie haben da wahrscheinlich auch viel dazu erzählen müssen und erklären müssen, anstatt tatsächlich Maßnahmen zu beschreiben, wie denn Gebäude klimafit werden. Hat es irgendwann schon genervt?
Ja, hallo erstmal und danke, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Jan Kawatzki, ich bin Architekt und Sachverständiger und im Ökozentrum NRW Bereichsleiter für den Bereich energieeffiziente Gebäude. Und wir beschäftigen uns eben schon seit über 15 Jahren mit NF und GEG und Förderung und so weiter. Sind ein Ingenieur- und Architekturbüro und bilden eben auch Energieberater aus und sozusagen in Theorie und Praxis immer unterwegs. Und ich selber habe tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viele Vorträge zu diesen beiden Themen gemacht. Ich konnte es dann auch irgendwann nicht mehr sehen. Hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass dieses Jahr mal sich nichts verändert, ne? Wenn wir den Regierungswechsel dann erst etwas später gekriegt hätten. Nun ist es anders gekommen und wir müssen damit rechnen, dass sich wieder was verändert. Ja, genervt ist so ein bisschen relativ. Wir haben es gut, wir sind an den Quellen dran, wir kennen uns aus, wir beraten dazu. Viel schwieriger finde ich die Situation für alle diejenigen, die sich eben nicht so gut auskennen und die damit arbeiten müssen jeden Tag. Das sind die Energieberaterinnen und Energieberater, das sind die Heizungsunternehmen und zuletzt auch die Eigenheimbesitzer und Besitzerinnen. Die sind schon im hohen Maße verunsichert durch die vielen Änderungen. Und das merkt man ja auch daran, dass es eine abwartende Haltung gibt, dass der Markt eingebrochen ist. Also die Situation ist, ohne Not eigentlich verschärft und verschlimmert worden. Und das nervt dann schon.
Ich meine, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht ein Problem haben mit so einem Gesetzeswerk und sich da auch nicht im Detail einarbeiten, ist, glaube ich, klar. Aber wo sehen Sie da in der Energieberatung die Probleme? Oder wo waren da die hauptsächlichen Punkte, ja, wo es Nachfragen oder auch Unsicherheit eben bei den Experten gab?
Na, wir haben ja seit dem Wechsel von der NF zum GEG jetzt schon relativ häufig, schon zweimal wieder eine Novelle des GEG gehabt, Anfang 2023, jetzt Anfang 2024. Das sind halt immer wieder Änderungen, die berücksichtigt werden müssen und die man sich erstmal drauf schaffen muss im Tagesgeschäft, das ist das eine. Und dann sieht man ja gerade die Neuregelungen zur 65% EE-Pflicht im Gebäudeenergiegesetz, sieht man ja quasi an jeder Stelle an, dass das ein politischer Kompromiss ist. Also da sind viele Dinge, die da drin stehen als zulässige Erfüllungsoptionen, die eigentlich wenig sinnvoll sind. Zum Beispiel das Thema Heizen mit Wasserstoff oder ähnlich. Oder eben auch sehr erklärungsbedürftig. Heizen mit Stromdirektheizung. Ja, aber. Ne? Also das sind Dinge, die man erstmal vermitteln muss. Dann das ganze Thema Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung. Auch ein neues Thema für viele Energieberater. Sehr sinnvoll, das zu verzahnen natürlich. Also dass die 65% Pflicht erst dann gilt, wenn auch die Wärmeplanung abgeschlossen ist. Aber auch das führt natürlich zu Unsicherheiten. Weil es ja theoretisch sein kann, dass es in einer Stadt schon gilt und in der anderen noch nicht. Und so weiter. Das hat also alles dazu geführt, dass Dinge jetzt zum Teil auch im politischen Raum gefordert wurden, das haben wir im Wahlkampf gesehen, die längst im Gebäudeenergiegesetz drinstehen. Ja, also Technologieoffenheit, viel technologieoffener geht es eigentlich gar nicht, wie es jetzt ist. Ja, es gibt viele Ausnahmen, es gibt viele Befreiungsmöglichkeiten, das ist halt alles nicht bekannt.
Bei dem Thema Wärmeplanung würde ich gerne noch mal einhaken, weil Sie das auch erwähnt haben, eben als auch ein kritischer Punkt auch in der Energieberatung, weil es ein Feld ist, das bisher noch nicht in der Energieberatung eigentlich vorgekommen ist. Aber es könnte ja auch eine Chance bieten. Also letztendlich waren die Energieberater in den letzten Jahren vor allem Förderberater auch. Aber die kommunale Wärmeplanung könnte ja auch ein neues Geschäftsfeld sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben tausende von Kommunen in Deutschland, die jetzt Wärmeplanung machen müssen. Gut, manche schließen sich zusammen, aber die Zahl der Fachingenieurbüros, der Berater, die das anbieten, ist immer noch sehr gering. Mhm. Natürlich gehe ich da über den Horizont eines Gebäudes hinaus. Und damit verlässt auch der Energieberater so sein vertrautes Feld, aber das ist alles kein Hexenwerk. Und weil es eben diesen Anbietermangel gibt, haben wir im Ökozentrum jetzt auch einen Lehrgang aufgelegt, wo wir gesagt haben, wir vermitteln das Wissen, was man haben muss, um in diese Wärmeplanung einzusteigen. Da sind bisher leider weniger Energieberaterinnen und Energieberater dabei. Da sind Menschen aus Kommunen, aus Energieversorgern, aber es richtet sich eigentlich an alle, weil wir brauchen hier am Markt dringend mehr Anbieter, die das machen. Nicht nur für die erste kommunale Wärmeplanung, die jede Kommune jetzt durchlaufen muss, sondern auch für die Fortschreibung, die ja dann alle 5 Jahre ansteht.
Haben Sie denn da auch schon Erfahrung, also wie dann tatsächlich so Wärmeplanung vor Ort in den Kommunen abläuft? Ob da überhaupt Energieberatung auch angesprochen wird oder ob das dann letztendlich doch die Stadtwerke, wenn vorhanden, oder kommunale Träger eben dann sind, die das übernehmen?
Also wer das macht, ist ja die eine Frage. Ne? Das macht ein Dienstleister in der Regel. Die wenigsten Kommunen machen das selber. Oft macht ein Dienstleister zusammen eben mit dem lokalen Energieversorger, wenn es einen gibt. In der Wärmeplanung ist ja eine Akteursbeteiligung vorgeschrieben. Also die Akteure vor Ort müssen beteiligt werden. Da gehört natürlich das Handwerk dazu, insbesondere die SHK-Branche. Da gehören aus unserer Sicht auch die Energieberaterinnen und Energieberater dazu, weil die sind ja diejenigen, die es dem Kunden dann oftmals vermitteln und auch erklären müssen, was da in der Wärmeplanung nachher als Ergebnis rauskommt. Also wir machen selber auch Wärmeplanung bei uns im Büro als Dienstleister und da versuchen wir natürlich bei dieser Akteursbeteiligung auch die Energieberater einzubinden. Wir haben ein Netzwerk gebildet, wo wir die regelmäßig zusammenrufen, sowohl die Heizungsbranche als auch die Energieberater aus der Region, einfach um die mitzunehmen, damit die sich auch mitgenommen fühlen. Weil natürlich auch das überfordern kann, ne? Dass also da passiert was und ich kriege gar nicht so genau mit, wer da jetzt gerade was plant.
Wir sind ja auf das Thema gekommen, eigentlich ausgehend vom Gebäudeenergiegesetz. Ja. Die Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz war ja teilweise schon sehr heftig mit Heizungsgesetz, Gas, Heiz werden abgeschafft, alles Mögliche. Jetzt heißt es plötzlich, nicht plötzlich, aber jetzt heißt es immer häufiger, nee, nicht abschaffen, aber wir müssen es verschlanken, ohne dass bisher jemand gesagt hätte, inwiefern haben Sie da Ideen oder sehen Sie überhaupt die Notwendigkeit, dieses Gesetz zu entschlacken, verschlanken oder eben von gewissen Punkten zu entrümpeln, sage ich jetzt mal.
Also die Punkte, ich habe es ja gerade schon gesagt, die wir im Wahlkampf gehört haben, waren eigentlich fast alles Punkte, die schon so drinstehen. Ja, also das technologieoffen gestalten und Förderung gleichberechtigt für alle. Leider wird auch da viel durcheinander geworfen. Ne? Also die Förderung steht nicht im GEG drin. Ja, das ist eine separate Förderrichtlinie. Natürlich gibt es da eine Verzahnung und man hat ja auch die Heizungsförderung sozusagen gemacht mit in Kombination mit dem GEG. Es gibt eben auch eine Verzahnung mit dem Wärmeplanungsgesetz. Von daher ist das erstmal kein für sich stehendes Regelwerk, sondern das ist schon eingebettet in einen Rahmen, der auch berücksichtigt werden muss. Ich bin sicher, dass man Vereinfachungsmöglichkeiten finden wird. Also aus meiner Sicht kann man unsinnige Erfüllungsoptionen, wie zum Beispiel das Heizen mit Wasserstoff über gasleitungsgebundene Lieferung von Wasserstoff, das wird es nur in ganz, ganz geringen Fällen mal geben. Das kann man auch rausstreichen aus meiner Sicht. Also da wird sicherlich Vereinfachungsmöglichkeiten geben, indem man auch ein bisschen einfach den Leuten klarer sagt, was denn sinnvoll ist. Aber ansonsten wird sich aus meiner Sicht, wenn man schaut, welche Vorgaben wir haben, was so der politische Rahmen ist, auch der europapolitische Rahmen ist und die Klimaschutzziele angeht, wird sich gar nicht viel ändern können, weil wir auch da eben Restriktionen haben.
Genau, das wäre eigentlich eine Anschlussfrage von mir. GEG abschaffen geht ja eigentlich nicht ersatzlos.
Genau. Also wir haben ja in Deutschland jetzt mit dem Klimaschutzgesetz vor einiger Zeit eine Änderung gehabt, dass man nicht mehr auf die Sektoren schaut, sondern nur noch auf das Gesamtergebnis, ja, um eben den Verkehrssektor, den Gebäudesektor ein bisschen zu schonen. Das hilft uns aber nicht wirklich weiter, weil die EU weiterhin auf die Sektoren schaut. Letzte Woche wurden ja die Zahlen für 2024 vom Umweltbundesamt veröffentlicht. wie wir in Deutschland mit den Emissionen letztes Jahr dastanden. Und der Gebäudesektor hat zwar seine Emissionen reduziert um etwa 2,5 Prozentpunkte gegenüber 2023, aber das reicht längst nicht aus, um die alten Ziele, die wir noch sektorenscharf hatten, zu erreichen. Und das reicht auch längst nicht aus, um die EU-Ziele zu erreichen. Im Effort Sharing, in diesem Programm, ist eben eine Reduktionsmenge vorgegeben für die Jahre 2021 bis 2030. Und was wir letzte Woche gehört haben, ist, dass wir da mit ungefähr 110 Millionen Tonnen drüber liegen für diese Jahre. Und jetzt muss man, soweit ich weiß, müssen wir dann Richtung Brüssel 70 Euro pro Tonne an Strafzahlungen entrichten, wenn das so bleiben sollte. Das wären bei 110 Millionen Tonnen etwa 7,7 Milliarden Euro allein an Strafzahlungen. Die wird sich kein Politiker gerne vorhalten lassen, diese Strafzahlungen. Und von daher ist es sicherlich sinnvoller, das Geld jetzt zu investieren in Förderung, in Reduktionsmaßnahmen, als in Effort Sharing dann innerhalb der EU auszugleichen.
Man kann jetzt sagen, das Gebäudeenergiegesetz ist ja deswegen entstanden, um auch EU-Vorgaben erfüllen zu können.
Die Novelle jetzt.
Die Novelle, genau. Was sieht denn die EU in Zukunft noch für Vorgaben oder Verschärfungen vor, die dann eben auch im nationalen Recht umgesetzt werden müssen, im Gebäudebereich?
Ja, wir haben ja schon seit über 20 Jahren die EU-Gebäuderichtlinie, die Energy Performance of Buildings Directive, EPBD. Die hat uns schon viele Neuerungen gebracht, ne? Energieausweispflicht und so weiter. Und die wird dann immer sukzessive mit ein, zwei Jahren Verspätung eben in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Jetzt ist im Mai letzten Jahres eine Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie in Kraft getreten, die bis Mai 2026 umgesetzt werden muss. Und da gibt es ein paar Punkte, die tatsächlich jetzt auf der Agenda stehen. Ich gehe davon aus, dass man im Ministerium jetzt das kombinieren wird. Also die Änderungen, die die neue Bundesregierung am GEG machen wird, zusammen mit dem, was man verpflichtend aus der EU-Gebäuderichtlinie bis Mitte nächsten Jahres machen muss. Da ist die Zeit nicht mehr lang. Das wird man nur in einer Novelle schaffen. Da stehen viele Dinge drin. Zero Emission Standard für den Neubau, also keine Emissionen mehr im Neubau. Ab 2028 für öffentliche Gebäude, ab 2030 für alle Neubauten. Das ist aber weniger kritisch. Kritischer sind ja die Anforderungen für Bestandsgebäude. Und da gab es eine lange Diskussion, vielleicht hat das der eine oder andere verfolgt in der Vergangenheit, über Sanierungspflichten, sogenannte MEPS, Minimum Energy Performance Standards. Also müssen Gebäude zukünftig zwangsweise saniert werden, weil sie einen Energiestandard nicht erreichen. Das hat man für die Wohngebäude nicht durchsetzen können. Da hat sich zuletzt auch Deutschland gegen entschieden. Das heißt, für Wohngebäude steht in der EU-Gebäuderichtlinie jetzt drin, dass der gesamte Gebäudebestand eines Landes ein Einsparziel zu erreichen hat bis 2030. Wie die Regierung das hinkriegt, ist ihr selbst überlassen. Also durch eigene gesetzliche Vorgaben oder durch mehr Förderung oder wie auch immer. Aber diese Anforderung bezieht sich auf die Gesamtheit aller Wohngebäude. Bei den Nicht-Wohngebäuden ist das anders. Bei den Nichtwohngebäuden gibt es dann demnächst Sanierungspflichten für die energetisch schlechtesten Gebäude. Das sind die sogenannten Worst Performing Buildings. Und wer die Förderung kennt, der weiß vielleicht, da gibt es schon so einen Bonus, schon seit einiger Zeit in der Förderung von Effizienzhäusern, Effizienzgebäuden. Dieser WPB-Bonus, der zielt genau darauf, also der zielt genau auf diese energetisch schlechtesten Gebäude, um da eben schon mal Sanierungen anzureizen. Da sieht die EU jetzt vor, dass die schlechtesten 16% der Gebäude eines jeden Mitgliedstaates bis 2030 so saniert werden müssen, dass sie nicht mehr zu diesen schlechtesten 16% gehören. Ja. Diese Grenze, wo diese schlechtesten 16% sich abgrenzen, die muss der Bund definieren. Das wird sehr wahrscheinlich anhand der Primärenergie definiert werden. So sieht die EU-Richtlinie das vor. Das heißt, es würde dann wahrscheinlich schon ein einfacher Heizungstausch oftmals reichen, um diese Grenze zu unterschreiten. Bis 2033 betrifft es die schlechtesten 26%, also nur 3 Jahre später. Das ist einer der großen Punkte, der viele öffentliche Einrichtungen auch treffen wird. Kommunen haben sicherlich viele dieser energetisch schlechtesten Gebäude in ihrem Bestand. Und wie das genau umgesetzt werden wird, das müssen wir abwarten, was die neue Bundesregierung daraus macht. Man hat da leider in der Vergangenheit einiges an Kreativität gesehen, sage ich mal, um Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie nicht ganz so scharf umzusetzen, wie sie da drin stehen. Müssen wir mal abwarten. Ich will aber auf einen ganz wichtigen Punkt noch kommen aus der EU-Gebäuderichtlinie, der uns in der Zukunft in der Energieberaterbranche immer stärker beschäftigen wird. Und das ist die Ökobilanzierung. Die LCA-Berechnung, also Life Cycle Assessment, Lebenszyklusanalyse der Emissionen, die haben wir ja bisher nur in der Neubauförderung verpflichtend. Die EU-Gebäuderichtlinie sieht vor, dass das demnächst ab 2028 für jeden Neubau größer 1000 Quadratmeter verpflichtend ist und ab 2030 für jeden Neubau. Das ist nicht mehr lange hin. Und bedeutet, jeder, der sich auch in den nächsten Jahren noch mit energetischen Nachweisen beschäftigen will, muss sich eigentlich in diese Ökobilanzierung irgendwie einarbeiten.
Genau, also ich meine, da gibt es ja auch schon Angebote. Sehen Sie die als ausreichend an?
Um sich da einzuarbeiten.
Oder gibt es da noch großen Bedarf?
Also wir haben schon, wir im Ökozentrum haben 2022 schon für das Bundesbauministerium dazu eine Schulungsreihe entwickelt, ein Curriculum und Folien und alles gemacht. Die stehen frei zur Verfügung. Jeder Weiterbildungsanbieter kann die nutzen, um damit Kurse anzubieten. Wir bieten natürlich selber auch Kurse dazu an, die jetzt noch nicht so stark nachgefragt sind, wie wir uns das erhofft hatten. Wir gehen davon aus, dass viele einfach sich in dieses Thema im Moment noch nicht rantrauen und auch noch nicht so ganz davon überzeugt sind, dass sie das tatsächlich zukünftig brauchen werden. Darüber hinaus hat es im Moment die größte Bedeutung in der Förderung. Und in der Förderung gibt es ja zum Glück auch Unterstützungsangebote. Da gibt es die technischen FAQ, wo viel erklärt ist. Da hilft die KfW weiter dabei. Und die Förderung ist im Moment so eine Art Testballon für diese Ökobilanzierung, die dann eben verpflichtend wird. Verpflichtend allerdings nur, das muss man dazu sagen, nur als Nachweisart. Also ich muss das rechnen. Ich muss aber keinen Anforderungswert einhalten. Ich muss es nur im Energieausweis dann im Neubau zukünftig mit ausweisen.
Also das heißt, Energieberatung bleibt ein spannendes Feld. Also man muss sich sozusagen permanent Kompetenz aufbauen und Kompetenz beibehalten letztendlich.
Ja, die Branche entwickelt sich weiter. Ne? Zwei Themen haben wir jetzt angesprochen, die kommunale Wärmeplanung und auf der anderen Seite die Ökobilanzierung. Beides neue Themen, sage ich mal, die auf die Energieberatenden zukommen. Und wer sich dem stellt und sich damit beschäftigt, hat natürlich dadurch auch entsprechende Chancen am Markt, sich damit zu etablieren.
Jetzt haben Sie ja schon einen gewissen Einblick, wie es in der Politik abläuft, wie Programme entstehen. Ich will Sie jetzt nicht fragen, wie das kommende GEG aussehen wird, aber vielleicht kann ich Sie fragen, wann oder wie Sie da Entwicklungen erwarten, bis wann?
Mit dem Gebäudeenergiegesetz. Ja, also ich hatte ja gerade gesagt, Mai 2026 ist der Stichtag der EPBD. Ja. Ich gehe davon aus, dass man vorher nicht fertig werden wird mit einer Novelle. Also selbst wenn wir jetzt relativ zügig eine neue Bundesregierung haben und die sich auch schnell einig sein sollte, was sie denn da genau ändern will, ist das ja doch ein relativ langer Prozess, wie wir auch mit den Diskussionen im letzten Jahr und vorletzten Jahr gesehen haben. Also ich denke mal, so Mitte nächsten Jahres ist möglich, ist auch erforderlich eigentlich aus Sicht der EU-Vorgaben. Die andere Frage ist ja die nach der Förderung. Da würde ich vielleicht auch schon drauf eingehen. Die Förderung läuft im Moment ja trotz vorläufiger Haushaltsführung und Regierungswechsel uneingeschränkt weiter. Also die Bundesförderung effiziente Gebäude läuft weiter. Hintergrund ist, dass der neue aktuelle Finanzminister gesagt hat, 45% der Mittel, die im Kabinettsentwurf zur Verfügung standen für diese jeweiligen Programme, dürfen ausgegeben werden. Das heißt, die Finanzierung der Förderung ist gesichert, solange bis 45% der Mittel dieses Jahres ausgegeben sind. Das, wenn es ein gleichmäßiger Abruf ist, kann das bis Mitte des Jahres reichen. Uns hoffen natürlich alle, dass es bis dahin eine neue Bundesregierung gibt, die einen neuen Haushalt aufgestellt hat, der dann hoffentlich auch wieder in höherem Umfang als bisher, wir haben ja jetzt gehört, 100 Milliarden extra in den Klima- und Transformationsfonds, das ist der Fonds, aus dem eben auch die Förderung finanziert wird. Vielleicht ist ja dann auch noch ein bisschen mehr für die BEG-Förderung da. Wenn der neue Haushalt da ist, wäre auch die Förderung erstmal weiter finanziert. Wichtig ist aber noch, sie kann sich natürlich jederzeit ändern. Also eine neue Bundesregierung kann eine Förderrichtlinie ändern, auch ohne große Umstände. Einzige Ausnahme ist die Einzelmaßnahmenförderung. Die Einzelmaßnahmenförderung wurde ja mit dem GEG verknüpft. Deshalb ist da noch bis Oktober, was eigentlich Ende der Legislaturperiode wäre, eine Zustimmung des Bundestages erforderlich. Aber ansonsten kann eine neue Regierung die Förderung relativ schnell auch anpassen und ändern, wenn sie das möchte.
Okay, also das heißt, für Energieberaterinnen und Energieberater bedeutet es, die rechtlichen Rahmenbedingungen, also das GEG, die Vorgaben bleiben wahrscheinlich oder werden bestehen bleiben, was die Förderung anbelangt. Lass mal noch gucken.
Nur beim GEG kann es natürlich auch Änderungen geben. Noch. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich denke, dass wir da ein bisschen mehr wissen, wenn dann in ein paar Wochen der Koalitionsvertrag vorliegt. Dann ist zumindest eine Marschrichtung ja mal vorgegeben. Aber bis dann Änderungen umgesetzt sind, dauert es bestimmt noch ein Jahr, ein bisschen länger. Und bei der Förderung kann es schneller gehen. Aber auch da ist natürlich die Frage, auch da muss ja die Politik erstmal eine Marschrichtung vorgeben. Das Ministerium wird nicht ohne Abstimmung mit einer neuen Ministeriumsspitze jetzt irgendwie vorab die Förderung ändern.
Also es wird sich wahrscheinlich nichts daran ändern, dass Sie auch künftig über Förderung beraten müssen. Wenn es dann Änderungen gibt, können wir uns gerne wieder treffen.
Ja, sehr gerne.
Dann machen wir einen neuen Expertentalk und berichten über die Neuerung. Erstmal soweit herzlichen Dank. Herr Kawatzki, schön, dass Sie hier waren.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss.
Das war die 34. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mit einem Live-Mitschnitt von der ISH zu den Themen GEG und Förderpolitik. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, Dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Unter dem Stichwort Gebäudewende. Wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.